Wir haben in diesem Land, glaube ich, in meisten Punkten, zumindest auf jeden Fall im Bereich der Stadtentwicklung und auch im Bereich der Mobilität, kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Handlungsdefizit.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Dann begrüße ich euch heute wieder zu einer neuen Folge Munich Next Level, dem Podcast, der sich damit beschäftigt, wie München lebenswerter wird, wie München den Sprung in die Zukunft schafft, wie wir die Transformation unserer Stadt hinbekommen, ohne dass sie an lebenswerten Momenten einbüßt, sondern im Gegenteil noch schöner wird für alle. Und ein Thema, das natürlich für dieses Ziel unerlässlich ist, ist natürlich das Thema Mobilität, ebenso das Thema Stadtentwicklung, Bauen. Und deshalb haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der eine Schnittmenge ist für dieses Thema und der in den nächsten Jahren euch noch ganz viel begegnen wird, ganz oft begegnen wird. Das ist Oliver Weigel, Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung, relativ frisch im Amt und macht gerade seine Tour durch die Stadt, um ein Projekt vorzustellen, das IBA heißt und erstmal immer viele Fragezeichen in den Köpfen der Menschen hinterlässt, vor allem weil Internationale Bauausstellung klingt wie eine kurze Schau, die gleich wieder vorbei ist. Dabei ist es das Gegenteil, es ist ein ganz langer Walk, der am Ende vielleicht auch eine kleine Ausstellung darstellt, aber der vor allem ein Prozess ist, wo es um experimentelle Stadtentwicklungsmomente geht und was genau sich dahinter verbirgt. Das wollen wir heute von Oliver Weigel hören. Und natürlich, was das für uns konkret in München bedeutet und für dich, wenn du in dieser Stadt lebst. Und für alle, die nicht aus München sind, sicher auch interessant. Erstens betrifft es die ganze Metropolregion und zweitens ist das Projekt IBA natürlich auch für andere Städte vielleicht ein ganz interessanter Hebel, um die Transformation mit ein bisschen mehr PS auszustatten. Lieber Oliver, schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Und um gleich mal so einen Blick in dein Mindset zu bekommen und was dir wichtig ist, welche Visionen du hast und wo du hin willst, vielleicht auch gleich der Blick in die Zukunft, wenn man sich so vorstellt, München 2050. Was glaubst du, wird bis dahin in unserer Stadt passiert sein, wenn du dich dann hier geistig in dieser Dachauer Straße vielleicht bewegst, vor unserem Muckbook-Kaffeehaus? Wie sieht's dann aus hier?
Also ich bin natürlich für die IBA mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen verantwortlich, aber an den Stein der Weisen oder die Glaskugel habe ich nicht. Was auf jeden Fall und auch unabhängig von der IBA zunächst mal in 2050 hier sein wird, ist, wir werden eine andere Mobilität haben. Das vielleicht noch als Ergänzung. Unsere IBA heißt ja, oder Internationale Bauausstellung heißt, Internationale Bauausstellung in der Metropolregion München, Räume der Mobilität. Also insofern auch nochmal dazu, was kann man sich unter einer IBA vorstellen bei Mobilität? Da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch dazu.
Da kommen wir
noch was anderes als das, was eine IBA normal macht. Aber was wir im Jahr 2050 hier haben sollten, was ich mir wünsche, dass wir in unserer Stadt und in unserer Region und auch darüber hinaus, die IBA soll nicht nur bei uns hier in der Region was verändern, sondern auch mit der Kraft dieser Region, die beachtet wird, Veränderungen darüber hinaus, ich sag mal in Berlin, in der Gesetzgebung, in den Regeln erreichen und durch gute Beispiele führen. Was wir hier sehen werden, ist auf jeden Fall eine andere Form von Mobilität, die in jedem Fall immer noch Autos sehen wird. Da müssen wir uns im Klaren drüber sein, denn wir reden nicht nur über die Stadt München, wir reden auch nicht nur über Augsburg oder Ingolstadt, die auch Gesellschafter unserer IBA sind, sondern wir reden natürlich über den ländlichen Raum, in dem sehr viele Menschen leben, in dem Mobilität genauso zur Befriedigung von Daseinsgrundbedürfnissen dient wie hier in der Stadt und wo Menschen eine demografiegerechte Mobilität brauchen, die in einer alternden Gesellschaft auch die Teilhabe ermöglicht. Und wir werden hier vielleicht noch Autos in der Straße sehen. Wir werden sicherlich unseren öffentlichen Raum anders nutzen 2050 und vielleicht nicht mehr 60% für eine Nutzungsart zur Verfügung stellen von dem, was uns allen gehört. Das geht nicht gegen das Auto. Es geht darum, dass man Raum intelligenter nutzt. Und vielleicht noch eine Anmerkung. Wir haben natürlich in unserem Verkehrsdenken, und ich sage jetzt mal bewusst nicht Mobilität, im Verkehrsdenken eine zweidimensionale Vorstellung von Raum. Wir haben den Punkt A und den Punkt B und einen Strich dazwischen. Und dieser Strich, egal mit welchem Verkehrsmittel, soll möglichst schnell überwunden werden. Wenn wir uns im Raum bewegen, in unserer Stadt, in unserer Region, dann müssen wir natürlich die anderen Faktoren, die alle im Raum wirksam sind, das sich erholen wollen, kulturelle Ereignisse, Sport treiben, das müssen wir mitdenken. Und dieser Ansatz einer, ich sag mal, integrierten Betrachtung, der wird im Jahr 2050, da bin ich mir sehr sicher, eine wesentlich größere Rolle spielen, weil wir es müssen. Anders geht es nämlich nicht. Wir stoßen an die Grenze der Möglichkeiten, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Wo genau siehst du denn die Grenze? Wo werden wir spüren wir am schnellsten, dass die Grenze da ist oder kommt?
Naja gut, also bleiben wir erstmal in München. Wie gesagt, ich versuche auch immer klar zu machen, das ist nicht nur die Region. Bleiben wir mal in München. Da sehe ich doch die Grenze jeden Tag. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr die Stauhauptstadt. Vielleicht sind wir Nummer zwei. Mhm. Keine Ahnung. Trotzdem verbringt man hier in dieser Stadt 5 Tage im Jahr im Stau. Ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt genau stimmt, aber so in etwa ist das, wenn man es zusammenzählt. Wir haben natürlich wir sehen die Problematik auch einer alternden Gesellschaft auch in der Stadt. Wir sehen den Druck auf den öffentlichen Raum in einer wachsenden Region. Das ist nicht nur die Räume, Plätze, Straßen, es ist die grüne und blaue Infrastruktur. Wir sind an einer Grenze angekommen, wo wir mit dem jetzigen Mobilitätsmuster definitiv nicht mehr weiterkommen.
Also ich rede jetzt die Grenzen des ÖPNV, das ist dann die blaue Infrastruktur?
Nein, die blaue Infrastruktur ist das Wasser.
Ach so, und die grüne?
Also, die grüne sind unsere Parks und Flächen. Also das sind alles Flächen, die wir in Anspruch nehmen, wenn wir Verkehrsfläche weiter ausweiten, was wir tun. Der Verkehrssektor, bei allen Bemühungen zum Flächensparen, die wir national betreiben, der Verkehrssektor hat dazu nichts beigetragen. Da verbrauchen wir fast genauso viel Fläche wie vor 20 Jahren. Und bei den CO2-Emissionen, um mal auf einen anderen Punkt zu kommen, die Klimaproblematik, über die ja viel und sehr kontrovers diskutiert wird. Wir wollen klimaneutral werden. Wir haben aber seit 1990 im Verkehrssektor genau 4% CO2 eingespart. Und das liegt einfach an der massiven Ausweitung. Auch die Region, die Metropolregion hat 7% mehr Kfz heute als im Jahr 2000. Jetzt müsste ich schon mal die Zahlen nachschauen.
Als vor ein paar Jahren.
Also vor ein paar Jahren. Also das Wachstum geht weiter, obwohl wir unsere Grenzen jetzt schon sehen.
Jetzt bist du gekommen, neu in München, um die IBA zu organisieren. Jetzt vielleicht mal, was sind da genau deine Aufgaben?
Also ich glaube, vielleicht, da würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen zu meiner Person, ohne jetzt zu selbstverliebt zu werden. Aber ich habe ja nun sehr lange Erfahrung auch in der kommunalen Stadtentwicklung und dann am Schluss eben jetzt auch über 16 Jahre auf der Bundesebene. Und ich muss sagen, in der Stadtentwicklung haben wir eigentlich in den letzten 20 Jahren schon einen ziemlichen Umbruch gesehen in der Art, wie dieses wichtige Thema betrieben wird und wie die verschiedenen Akteure damit umgehen. Es gibt da so ein Dokument, das haben wir in den Ratspräsidentschaften Deutschlands 2007 und 2020 erarbeitet und überarbeitet. Die sogenannte Leipzig-Charta. Leipzig deswegen, weil das Ministertreffen dort stattfand, wo die Beschlüsse eben getroffen wurden. Und diese Leipzig-Charta besagt, dass man im Grundsatz einerseits nicht nur beteiligen soll, sondern das Wort Motto ist Participation and Co-Creation, also auf die Initiativen, die Menschen vor Ort in ihren Quartieren, in ihren Dörfern, um mal in der Region zu bleiben, ergreifen, auch hört, um zu sehen, oder sie sich anschaut, um zu sehen, welche Lösungen sie für die Probleme bieten, die sich uns stellen. Denn die Probleme entwickeln sich natürlich überall oder drücken sich überall sehr unterschiedlich aus. Mhm. Also ich habe in Langenbach im Kreis Freising eine andere Herausforderung bei Mobilität als in Augsburg und in München eben eine andere als in Rosenheim. Also das bewusste Hineinhören in die Lösungen, die Leute vorschlagen, die jeden Tag damit zu tun haben, das ist eine Sache, die in der Stadtentwicklung inzwischen definitiv weit verbreitet ist. Sehr viele Städte sind in der Richtung sehr stark unterwegs. Und das integrierte Denken, was ich vorhin schon gesagt habe, im Raum die unterschiedlichen Faktoren, die die Entwicklung beeinflussen, gemeinsam zu betrachten, das ist ein Thema, das wir in der Stadtentwicklung hatten. In der Mobilitätsentwicklung haben wir sehr gute Initiativen. Wir haben technologiegetriebene Veränderungen, Carsharing, also mobiles Carsharing ohne Stationen. Vor 10 Jahren alles nicht denkbar gewesen. In den Regelsetzungen hat sich nichts geändert in den letzten 20 Jahren. In dem, wie wir im Grundsatz den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, egal welcher Art, organisieren, in der Art und Weise, wie wir Mobilität auch adressatenbezogen sehen, hat sich nichts geändert. Und das ist der Reiz dieser internationalen Bauausstellung. Man bringt diese beiden Bereiche zusammen. Keine Stadt, keine Region kann sich entwickeln ohne eine vernünftige Mobilität, die unterschiedliche Zielgruppen berücksichtigt. Und wir werden versuchen, diese unterschiedlichen Ansätze zusammenzubringen. Und das werden wir tun. Und das, da bin ich jetzt ganz im Sinne der Leipzig-Charta. Wenn man sowas mal mitarbeiten dürfte, dann hängt man auch ein bisschen dran. Wir werden das tun, indem wir auf gute Beispiele gehen und versuchen, mit den Beispielen zu zeigen, was man im Großen verändern kann. Das können auch sehr kleine Beispiele sein. Mhm. Und also, und die wesentliche Aufgabe dieser IBA und damit auch von mir und meinen Kolleginnen ist, zuzuhören. Der Ansatz für die IBA muss natürlich sein, wenn das, was ich eben gesagt habe, und das ist übrigens auch in der DNS der IBAs generell drin, dass man auf Projekte zielt. Und wir haben einen Projektaufruf gemacht, das war bevor ich auch noch zur IBA kam. Wir sind ja noch ein ganz junger Laden, wir sind jetzt gerade ein Jahr alt. Wir haben im Juli einen Projektaufruf gestartet und haben gesagt, wir wollen gute Beispiele, dazu gewisse Erläuterungen. Und wir haben, und das fand ich sehr schön, als ich nach München kam, bin natürlich schon vor meinem offiziellen Anfang auch dann, nachdem ich wusste, dass ich das hier übernehme, viel auch in der IBA gewesen, war die Vermutung, wir kriegen 40 bis 50 Projekteinreichungen. Und das war mir eigentlich als jemand, der die Region fachlich, also ich lebe schon eine ganze Zeit, auch einen Teil meiner Zeit in München, aber als jemand, der die Region fachlich von außen sieht, mehr oder weniger, war mir klar, dass das mehr als 50 werden, weil die Akteursvielfalt und die Aktivität der Leute und auch das Engagement hier sehr groß ist, sehr unterschiedlich in den ländlichen Räumen. Im Oberland äußert sich das ganz anders als eben in München oder in Ingolstadt, aber wir haben dann 126 Projekteinreichungen bekommen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Mhm. Also was ist die, wie können wir versuchen, das, was aus den Quartieren kommt, eben was ich gesagt habe, aus dem Zuhören, aus dieser Co-Creation, wie können wir versuchen, das relevant zu machen? Und da gibt es im Prinzip eine zentrale Möglichkeit, die Dinge müssen exzellent sein. Es müssen also Projekte sein, die innovativ sind. Das heißt nicht unbedingt, dass das Rad da zum allerersten Mal erfunden wird. Es kann auch eine Übertragung von einer Praktik sein, die woanders schon längst gute Praxis ist, in einen neuen institutionellen Kontext. Aber es muss in der Beziehung eine besondere Stellung haben. Es muss ein Problem auf eine oder eine Herausforderung auf eine besondere Art angehen, Potenzial auf eine besondere Art nutzen. Und unsere zentrale Aufgabe wird jetzt die Arbeit mit diesen Projekten sein.
Das ist sicher auch der Vorteil deines persönlichen Hintergrundes aus dem Bauministerium, wo du, Bundesministerium für Wohnen und Stadtentwicklung heißt ja jetzt so schön, wo du Leiter des Referats für internationale und europäische Stadtentwicklungspolitik warst. Was genau bringst du da mit? Was macht denn ein Leiter des Referats für internationale und europäische Stadtentwicklungspolitik?
Also das, ich war das, ich bin aber auch für die nationale Stadtentwicklungspolitik verantwortlich gewesen. Also diese, wir hatten einen anderen Schwerpunkt am Schluss, deswegen ist es jetzt etwas verengt. Wir hatten halt den G7-Prozess aufgebaut, diesen G7 Urban Development Track. Das hat jetzt einige Ressourcen gebunden. Aber im Grundsatz ist es so, dass wir, wenn man es erstmal jetzt aus der ministerialen Perspektive betrachtet, wenn man Stadtentwicklung verändern will, was wir wollten, auch mit der Erfahrung einer Stadt, also der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Tiefensee wurde Minister, mein Beigeordneter wurde Staatssekretär und ich habe eben diesen Bereich übernommen und aufgebaut. Wir wollten, dass diese Form der Bundespolitik ich sag mal, kommunaler wird. Und deswegen haben wir ein Politikfeld aufgesetzt und das habe ich jetzt eben die letzten 15 Jahre auch begleitet, in dem Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände gemeinsam Verantwortung tragen. Das ist das einzige Politikfeld, das tatsächlich die nationale Stadtentwicklungspolitik, in dem tatsächlich alle drei staatlichen Ebenen gemeinsam entscheiden. Der Bund gibt für den Mantel, für das Dach das Geld, die anderen dürfen trotzdem mitentscheiden und das zentrale Instrument, die Städtebauförderung, die der ein oder andere vielleicht auch kennen wird, Programm Soziale Stadt und so, das ist ohnehin eine gemeinschaftliche Finanzierung. Die internationale Stadtentwicklungspolitik, und das passt dann auch ziemlich gut zu unserer IBA. Ich habe ja schon gesagt, man muss das Rad nicht an jedem Tag, an jedem Ort der Welt neu erfinden. Und wir haben eben gesehen, dass die Kooperation zwischen Menschen, die weltweit Stadtentwicklung machen, aber jetzt nicht Politikern, auch Politikern, aber dann auf der kommunalen Ebene und den Praktikern vor Ort extrem sinnvoll ist, wenn man an konkreten Projekten arbeitet. Wir haben beim Bund, und ich meine, da bin ich jetzt raus, deswegen will ich da drüber reden, wir werden uns bei der IBA Formate überlegen, aber später. Beim Bund war es so, wir haben mit den USA, Südafrika und der Ukraine nationalstaatlich Memoranden zur Zusammenarbeit gehabt. Das Ziel war, kommunale Praktiker in Peer-to-Peer-Netzwerken zusammenzubringen, die an konkreten Arbeiten über Projekten über 2 Jahre zusammenarbeiten können. Und das war extrem erfolgreich. Jemand, der in einem Projekt an einem Potenzial oder an einem Problem gearbeitet hat, in einer konkreten Situation war, kann einem anderen Praktiker besser mitteilen, wie man damit umgeht. Der normale Weg, wenn mir Know-how für ein Thema fehlt in einer Verwaltung oder in einer Institution, ist, ich kaufe mir externen Sachverstand. Das kennen wir alle. Das ist auch gut und wichtig an gewissen Punkten. Aber mit dem zu arbeiten, der in seinem Kontext das Problem hatte oder dieses Potenzial gehoben hat, das ist extrem hilfreich. Und so werden wir auch bei der IBA natürlich unsere Projekte in einen, wir werden sehen, wo die Projekte Stärken und Schwächen haben.
Weniger Machbarkeitsstudie, mehr machen.
Also wir haben mit Sicherheit, also ich war auch lange Zeit Behördenaufsicht, heißt das so schön, für das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung. Eine super Einrichtung, die eben, ich sag mal, für uns eine Umsetzungsagentur war, aber auch Forschungseinrichtung ist. Und es war erstaunlich, wie viel Forschungsaufträge erteilt wurden und wie hoch die Anzahl dessen war, was an Ergebnis produziert wurde, in Schubladen gelandet ist. Und wir haben in diesem Land, glaube ich, in meisten Punkten, zumindest auf jeden Fall im Bereich der Stadtentwicklung und auch im Bereich der Mobilität, kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Handlungsdefizit. Hören wir jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl jeden Tag, Bürokratie hier und dort. Muss man sich vor Augen führen, Bürokratie ist das, was viele Menschen wollen. Sicherheit, Absicherung, da muss man sicherlich runtergehen, der Meinung bin ich auch. Aber es geht um die Umsetzung und dafür muss man nicht unbedingt alles neu machen. Ja, man muss nur zeigen, wie es geht. Und dieses Doing, das ist natürlich ein ganz klares Ziel der IBA.
Das heißt, du hast aber wirklich ein Riesenspektrum und viel praktische Erfahrung auch mitgebracht. Also weil wenn man jetzt liest, eben hier Bundesministerium und so weiter, dann denkt man ja auch, vielleicht kommt da jetzt jemand, der die IBA leitet, der wenig mit der Praxis zu tun hat. Aber diese Projekte waren sehr praxisbezogen. Und in dem Sinne ist das ja da auch das, was die IBA in München sicherlich braucht.
Naja, ich habe natürlich auch im Ministerium habe ich immer gesagt, ich habe auch mal was Richtiges gearbeitet.
Ja, erzähl.
Ich habe in Leipzig die strategische Planung aufgebaut, Mitte der 90er. In einer Stadt, die damals 90% ihrer Industriearbeitsplätze in 2 Jahren verloren hat, die 4% Bevölkerung pro Jahr verloren hat, die 90% ihres Gebäudebestands sanierungsbedürftig sah. Und da redeten wir nicht davon, dass ein Fenster ausgetauscht werden musste. Ja? Wir redeten von einem restlos verschlissenen öffentlichen Raum, von einer Stadt, die mehr Baudenkmale hat als alle anderen Top-6-Städte inklusive Berlin zusammen. Ja? Und trotzdem mussten wir irgendwie diese Stadt organisieren. Das hat mich geprägt, das muss ich auch ganz klar sagen. Weil in dieser Zeit ist klar geworden, dass die konventionellen Instrumente für diese Stadt, für Leipzig, nicht funktioniert haben. Und Stadtentwicklung ist immer dann am besten, das ist meine feste Überzeugung, wenn man mit dem Althergebrachten nicht mehr zurechtkommt. Wenn Finanzierung, wir haben ja in Deutschland sehr viele Förderprogramme, wir tendieren dazu, Probleme mit Geld zu überdecken. Das ist auch wirklich alles, was machen wir? Wir haben eine Unzahl an Förderprogrammen, die sich teilweise in ihren Wirkungen vollkommen widersprechen, gegenseitig zum Teil aufheben. Und wenn Sie an so einem Punkt sind, wie man das jetzt in einer Stadt wie Leipzig, die von der ja auch dieser Wandel ausgegangen ist, in dem man dann stand, ja, wenn Sie auf einmal merken, wir haben Quartiere, in denen 50% der Bevölkerung, also kleinere Quartiere, in 2 Jahren weg sind. Die 5 inneren Stadtbezirke wurden die ältesten Stadtbezirke in Deutschland, weil die Jungen weggezogen sind. So, man kann, das lag nicht an uns, aber wir haben moderierend in dieser Stadt gearbeitet. Leipzig ist seit 2010 spätestens eher schon etwas früher die stärkst wachsende Stadt in Deutschland. Hat inzwischen, glaube ich, eine Lebensqualität, mit der man gut arbeiten kann. Gut, Alpen haben wir immer noch nicht drumherum, aber oder dort nicht drumherum. Also es ist schon so,
dafür
dass
sind
man
die Mieten günstiger.
Ja, das ändert sich aber auch gerade. Ne? Also das ist auch in der Tat teilweise entsteht Spekulation, dass zum Wohnen auch aus dem Reden, das konnte man in Berlin gut sehen. In Berlin hat man sich so in den Rausch geredet, dass man keine Wohnungen mehr hatte, schon 2008, als noch 170.000 Wohnungen leer standen, dass die Mieten trotzdem gestiegen sind. Nein, aber und dann die anderen Punkte waren die Großprojekte. Ich habe dort auch die Olympia-Bewerbung geleitet und dann auch konkrete Sachen wie die Ansiedlung des BMW und des Porsche-Werks, also des BMW-Werks vor allen Dingen. So, und das sind Dinge, die ich mitbringe zur IBA. Ich glaube aber auch, dass wir uns im Klaren drüber sein müssen, dass wir, was wir tun, ist irgendwie, unser ganzes Leben ist auch politisch. Das klingt jetzt fast wie ein Schimpfwort inzwischen. Aber wir müssen denen, die sich dafür einsetzen, dass Veränderungen stattfinden. Das war für diejenigen, die die IBA München aus der Taufe gehoben haben, mit dem Thema kein leichter Prozess. Die Gesellschafter und die Personen, die dort dafür gestanden haben, denen müssen wir auch die Argumente liefern, warum sie das tun. Also das ist ja schön, wenn man Gesellschafter einer IBA ist, sich auf 10 Jahre für etwas committed, neudeutsch.
Wer sind denn die, vielleicht kannst du das auch nochmal erklären, dass die IBA jetzt plötzlich da ist. Wer hat das Thema eigentlich in München so vorangebracht?
Also in
oder München. In der Metropolregion, muss man ja immer sagen.
Genau, also der Kern, ich muss sagen, ich bin ja auch nicht in jedem Punkt drin gewesen. Es gab eine uns vorauslaufende internationale Bauausstellung, war die in Hamburg. Und es gab dann einen Besuch des Ausschusses hier im Stadtrat. Ich kann Ihnen jetzt das Datum nicht genau sagen, aber das war wohl im Jahr 2013, glaube ich, bei der internationalen Bauausstellung in Hamburg. Und Hamburg hat sich eine sehr konkrete stadtstrukturelle Aufgabe gestellt. Das war der Sprung über die Elbe. Also diese soziale und auch städtebauliche Gefälle zwischen den Bereichen nördlich der Elbe und südlich der Elbe, Wilhelmsburg, auszugleichen und dort auch Themen anzugehen, wie zum Beispiel Nahwärmenetze und andere, die wirklich in die Zukunft weisen, also den Stadtteil aufzuwerten und auf der anderen Seite auch Themen zu benennen, die eine hohe Relevanz haben. Das hat hier in München wohl vor dem Hintergrund auch Wohnungsmarkt, Mobilitätsprobleme, die Stadträte sehr interessiert, sage ich mal so. Und es gab dann einen Auftrag zu überprüfen, ob ein solches Instrument für die Herausforderungen in dieser Region auch sinnvoll ist. Die Stadt München hat diese Federführung übernommen, hat in der Region kooperiert und hat, ich sag mal, ein gemeinsames Verständnis mit verschiedenen Akteuren. Ich sage jetzt mal nicht mit allen, aber mit verschiedenen Akteuren in der Metropolregion herstellen können. Und es war ein relativ langer IBA-Vorbereitungsprozess. Es gibt immer eine Prä-IBA-Phase, in der man sich auch fragt, weil es ja schon ein herausgehobenes Instrument der Stadtentwicklung ist, ist das geeignet? Passt das für das, was wir brauchen? Und dann ist man im Jahr 2022, gut, es war nicht Corona, wir haben es inzwischen fast alle vergessen, aber trotzdem, es war schon irgendwie ein kleiner Stolperstein. Insofern hat man dann im Jahr 2022 eigentlich die Gründung beabsichtigt. Das war dann etwas später, es war 2023 Ende. Und die Partner, die jetzt als Gesellschafter von Beginn an dabei sind, sind Gebietskörperschaften. Das sind die Stadt München, die Stadt Augsburg, die Stadt Ingolstadt, der Landkreis München und der Landkreis Freising sowie die Europäische Metropolregion München als Gesellschafter. Das ist ein kleiner Teil dieser sehr, sehr großen Metropolregion. In dieser großen Metropolregion ist die Betroffenheit auch sehr unterschiedlich. Wir stehen aber natürlich auch weiterhin mit anderen Gebietskörperschaften in Kontakt, die auch Interesse bekundet haben, Mitgesellschafter zu werden. Dem steht ein wenig entgegen, dass man in dieser Region, die ja finanziell über sehr, sehr lange Zeit sehr gut gestellt war, im Augenblick halt auch haushalterische Engpässe gewärtigt, die auch die Bereitschaft, neue Verpflichtungen einzugehen, reduziert. Und das ist ein Thema, das wir lösen müssen, was ist eine IBA? Gehen wir da neue Verpflichtungen ein? Gibt's neue Papiere, die in neuen Schubladen verschwinden? Oder was ist das? Wir müssen uns also auch noch besser erklären. Wir sind noch neu dabei. Und man muss als Planer auch anerkennen, dass nicht die ganze Welt nur Planungsbegriffe im Kopf hat.
Und es ist auch nicht so festgeschrieben, was genau eine IBA ist offensichtlich, weil früher ging es bei einer IBA ja auch eher um das Bauen neuer Wohnquartiere und jetzt geht es plötzlich um Mobilitätskonzepte und auch bis hin zu Guerilla-Aktionen, wie man auch manchmal irgendwo liest, wenn man deine Interviews sich zu Gemüte führt. Deshalb vielleicht auch da nochmal ein bisschen diese Erklärung. Die IBA als Hebel ist ja wirkungsvoll, allein schon durch dieses gewaltige Netzwerk, was entsteht. Aber die Idee ist ja auch wirklich richtig alt.
Die ist sehr alt. Also,
weil wir haben ja
121 Jahre alt sind.
Stadtplaner als Hörer. Vielleicht nochmal kurz, wie erklärst du denn hier in der Schulklasse zum Beispiel, wie die IBA entstanden ist und was ihr Auftrag ist?
Also die IBA ist immer entstanden als Reaktion auf die, zu Beginn vor allen Dingen, als die Reaktion auf die Wahrnehmung von Missständen, sage ich mal. Also das erste Ereignis, das man als IBA bezeichnen kann, die Mathildenhöhe in Darmstadt, das war eine Reaktion auf den massenhaften Wohnungsneubau in der Gründerzeit, der ja sehr, was wir heute nicht mehr sehen, industrialisiert war. Das war die Einschätzung, das ist, also gut, ich bin da jetzt kein Experte für Baukultur, aber Das ist baukulturell nicht so das Tolle. Wir wissen jetzt inzwischen, in Hamburg stehen die gleichen Häuser wie in Leipzig und in München, wenn sie um die Zeit gebaut wurden. Und die Grundrisse sind auch noch die gleichen. Es war, auch wenn es uns heute alles sehr gut gefällt und ich selbst sehr gerne in der Gründerzeit lebe, es war halt auch industrielles Bauen. Also das war eher so ein Ausdruck, wie kann man Baukultur neu denken?
Das war 1912 rum?
1904.
1904 schon, ja.
Und dann gibt's die vielleicht bekannteste IBER, die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart. Ein klarer Ausdruck des neuen Verständnisses von Bauen. Bauhaus beeinflusst eben auch. Und da auch international, die hießen damals noch nicht IBAs, aber auch international war gedacht, als die Leute können aus dem Ausland gerne kommen und sich anschauen, was wir in Deutschland so machen. Ist jetzt mal ein bisschen übertrieben. Das waren eher so die klassischen Bauausstellungen. Dann haben wir, und auch die Interbau in Berlin, Hansaviertel, das war Konkurrenz der Systeme. Ne? Zeigen, wie man im Freien Westen baut, luftig und wie auch immer. Zu der Zeit hat man in der DDR sehr traditionsbewusst, sehr wuchtig, Stalin-Stil gebaut. So. Und dann kam so diese Phase der internationalen Bauausstellung, in denen es, und das ist auch klar im Zeitablauf, eher um die Transformation geht. Also internationale Bauausstellung in Berlin 1987. Wie kriegt man neues Leben in alte Städte? Wie geht man mit der Substanz um? Wie macht man auch Neubau innerhalb der Städte? Also eher die Frage, wie gehe ich mit dem, was da ist, um, was ja auch wichtig ist? Anders als in Afrika, wo 50% der Städte, die dort 2050 stehen werden, noch gar nicht gebaut sind, steht bei uns heute 90% von dem, was wir 2050 sehen werden schon. Also die Transformation als zentrale Aufgabe. Und dann ist natürlich klar, Transformation in einer Stadt ist verbunden mit der Transformation in der Region. Und das war dann die IBA Emscher Park, vielleicht einer der bekanntesten, die am Beispiel der Umgestaltung dieses stark industrialisierten Flusses Emscher mit baulichen Höhepunkten die Umgestaltung einer Region letzten Endes und auch den Imagewandel in einer Region.
Also Ruhrgebiet,
die Ruhrgebiet, Zeche Zollverein als große, oder Gasometer in Oberhausen, als große bauliche Themen. Dahinter stand aber eigentlich das Ziel, diese Region in eine lebenswertere Gesamtstruktur zu bringen. Und das ist auch sehr gut gelungen. Das sind IBAs, hinter denen jeweils auch relativ viel Geld stand. So, und dann haben wir, das waren so die Regionaltransformations-IBAs nach dem Bau, nach den rein baulichen Demonstrations-IBAs. Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang IBAs gehabt, die auch eher strukturelle Themen angegangen sind. IBA Basel, Kooperation zwischen drei Ländern, natürlich auch mit mobilitäts- und baulichen Themen. Internationale Bauausstellung in Wien mit dem Thema Wohnen. Gut, dafür steht Wien ja nun sowieso. Ja. Internationale Bauausstellung in Thüringen, für uns nicht ganz unwichtig, weil diese IBA auch eine war, die nicht über große Mittel verfügt hat und weil sie in einem im großen Raum, also im ganzen Bundesland Thüringen, okay, zugegebenermaßen Thüringen ist ein Drittel kleiner als Oberbayern und hat auch nur ein Drittel der Bevölkerung, aber trotzdem in einem ganzen Raum auch wirken, das ist schon auch nicht ganz unwichtig. Und dann die IBA Hamburg, eben als tatsächlich stadtstrukturelles Impulsgeber, der mit diesen einzelnen Bausteinen, so ähnlich wie die IBA Emscher Park, aber bezogen auf eine Stadt, Dinge verändert. Wir sind die erste IBA in Bayern, das ist eigentlich erstaunlich nach 121 Jahren, oder gut, bei der Gründung war es 99 Jahre. Und wir sind auch die erste IBA, die sich mit Mobilität beschäftigt. Und das ist natürlich ein Thema, das auch sich auch baulich manifestieren wird. Klar, da sind auch bei den Projektanreichungen bauliche Projekte dabei, aber es ist auch ein Thema, das sich sehr stark einerseits auf die kleinen institutionellen oder nicht institutionellen strukturellen Themen bezieht, eben zuhören, kleine Projekte in den Quartieren, die aber am Schluss auch ein klares Governance-Ziel hat. Wenn man Mobilität vernünftig organisieren will, nachhaltig, und zwar im ökologischen, ökonomischen und sozial-demografischen Sinne, dann muss man einander zuhören. Und dann muss man auch miteinander kooperieren. Und so toll das mit unserer kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland ist, das ist immer im Exportschlager, das darf man nicht vergessen, an der Stelle wird es natürlich schwierig. Bei allem, was grenzüberschreitend ist, und Mobilität ist irgendwie wohl von der Definition her schon grenzüberschreitend. Also nicht alles, aber meistens.
Deshalb so wichtig, die Metropolregion zu haben, ja, mit den verschiedenen Landkreisen.
Also eine IBA-Räume oder eine IBA München mobil hätte man nicht machen können. Ist logisch, weil ich muss den Quellraum des Verkehrs ja auch mit dem Zielraum zusammenbringen. Das ist aber in dieser Region auch nicht so einfach. Also diese Mobilitätsmuster in München sind halt andere als in Hamburg, weil wir halt in einer Region leben. Einerseits gibt es mehr als eine Stadt, auch wenn Ingolstadt und Augsburg ein Stück weg sind. Andererseits haben wir einen Raum, in dem auch sehr starke Unternehmen und damit Zielorte des Verkehrs außerhalb der Stadt liegen. Das ist, wir haben zum Beispiel mehr Auspendler aus der Stadt München in den Landkreis München als Einpendler aus dem Landkreis in die Stadt. Das ist auch nicht so häufig. Ja. Und wir haben natürlich noch einen Raum, in dem am Wochenende sehr viel Verkehr zum Deckung des Grundbedürfnisses sich erholen, sich ins Ostallgäu, ins Voralpenland ergießt und dort die Lebensqualität der Menschen nachhaltig beeinträchtigt.
Das heißt, deshalb war die Bereitschaft auch groß, der verschiedenen Landkreise mitzuwirken an einer Lösung.
Wir haben bis jetzt zwei Landkreise, die dabei sind. Und natürlich ist es so, wir müssen erklären, wofür diese IBA gut ist. Wir sind nicht die Institution, die in irgendeiner Art und Weise sagt, ihr macht das so und so. Weil das würde nicht passen und das würde auch dem experimentellen Charakter einer IBA entgegenstehen. Und wir müssen ja noch sehen, im Mobilitätsbereich, bleiben wir bei Verkehr, im Verkehrsbereich, haben wir wahnsinnig lange Genehmigungszeiträume, Abwägungszeiträume, komplizierte Finanzierungsmechanismen. Und das ist nicht die Aufgabe der IBA. Die Aufgabe der IBA ist es, das Experiment zu unterstützen. Und vielleicht auch mit der sich hart zu erarbeiten, und das sind wir noch nicht, wir müssen uns das noch erarbeiten, mit dem Respekt vor dem Instrument auch mal zu sagen, okay, ihr könnt auch mal anders agieren als in der normalen Förderrichtlinie für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vorgeschrieben. Ihr könnt auch mal was ausprobieren, weil das Experiment ist das Salz in der Suppe für jede IBA. Ohne Experiment brauche ich keine IBA machen.
Ja, aber die Experimente werden ja auch oft von Gesetzen gehindert, die irgendwer gerade stehen muss. Da kann die IBA ja nichts aushebeln, oder?
Naja, das ist klar. Sie kann es nicht aushebeln, aber es gibt auch, und das ist, gut, ich kann jetzt einen Straßenausbau Vorschrift, Normbreiten und sonst irgendwas mit einer IBA nicht ändern. Aber was ich schon machen kann, ist, ich will eine Straße fahrradfreundlicher gestalten. Bisher ist es so, dass ich nachweisen muss, dass dort so viele Radfahrer unterwegs sind, dass es Sinn macht, dort einen extra Streifen einzuführen. Was in der Stadtplanung, Stadtentwicklung vollkommen klar ist, dass das Entwicklungsziel im Mittelpunkt eines Instruments, zum Beispiel eines Bebauungsplans steht. Das ist in der Mobilität, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Mobilität auch mal etwas nach vorne bringen. In den Verkehrsgesetzgebungen überhaupt nicht so. Also von daher kann man mit Sicherheit auch Ausnahmetatbestände erreichen. Das passiert ja auch. Um zum Beispiel zu sagen, ja, wir werden diese Straße umgestalten, vielleicht auch erstmal temporär. Das ist das, was du als Guerilla, ich würde mal sagen, Tactical Urbanism ist das Wort dafür. Wir gestalten das mal um und wir gucken, wie es reagiert. Wie ist denn die Situation? Ich meine, wenn wir in einer Großstadt groß geworden sind, immer in einem Innenstadtquartier gelebt haben, kennen wir, ich sag mal, in einer schönen Wohnung, aber trotzdem in einem verdichteten Quartier, wenn wir vor die Tür getreten sind, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener, was sehen wir im öffentlichen Raum? Was steht da?
Autos. Vier Räder.
So. Und natürlich muss ich erstmal erleben, dass ich diesen Raum auch anders erleben kann. Also wir müssen positive Bilder schaffen und wir müssen klar machen, dass es nicht darum geht, etwas zu verbieten. Das ist nicht die Aufgabe an immer. Wir müssen Bilder zeigen, die ein Angebot sind. Ja, wir haben es in München gesehen mit den Schanigärten. Die kamen während Corona, ja, weil sie den Unternehmen einfach auch eine Chance gegeben haben, draußen, außerhalb der geschlossenen Räume was zu tun und hinterher auch Umsatz zu generieren auf einer Stelle, wo vorher zwei Autos standen. Und wenn ich für zwei Autos, wenn ich mal rechne, was kostet in München der Platz für zwei Stellplätze, wenn ich den verkaufen würde als Bauland, da bewege ich mich in astronomischen Summen. Wenn ich dieses Auto, ich weiß nicht, wie genau jetzt gerade die Anwohnerparkausweisregelung ist, aber wenn es 40 Euro sind, ist es viel pro Jahr. Mhm. Und diese Dinge, und es geht nicht gegen das Auto, es geht gegen eine andere Form des Umgangs damit. Und es geht darum, und es geht auch darum zum Beispiel im Verhältnis Radfahrer zu Fußgänger, also in Form der aktiven Mobilität. Was passiert in letzter Zeit in vielen Städten, auch in Kopenhagen? Jan Gehl, ein Mensch, den ich sehr schätze, aber wir haben einen Ausbau des Radverkehrs. Als Fußgänger ist das in Kopenhagen nicht immer so easy, weil nach wie vor auch in Kopenhagen 60% des öffentlichen Raums für den IV vorgesehen sind. Und deswegen muss man auch versuchen, da Ausgleiche herzustellen und man muss auch versuchen, das gegenseitige Verständnis zu unterstützen. das können wir nicht durch Handauflegen machen. Das funktioniert nicht. Aber wir können versuchen, Beispiele zu geben und die sind dann unterschiedlich oder vielleicht auch mal unterschiedliche Experimente zu machen. Also ich will ein Ziel erreichen, mach eine bauliche Maßnahme im Tactical Urban, also vorübergehend vielleicht in der einen Richtung, an einer Stelle so, an der anderen so, um zu sehen, was besser funktioniert. Und das ist etwas, was ich, wenn ich es mit den starren Normen, die ich in der Verkehrsgesetzgebung habe, nicht tun kann, weil ich diese Regeln abstimmen muss und weil ich eine wahnsinnige Investition dahinter habe. Gucken Sie sich dann Kopenhagen tatsächlich mal an. Ja? Die haben das überall gemacht. Da wird erstmal getestet, funktioniert das. Und wenn das nächste Mal die turnusmäßige Erneuerung des öffentlichen Raums ansteht, dann wird das endgültig gemacht. Bei uns ist es so, und ich komme aus der Planung, bei uns ist es so, wir wollen sofort dann den Platz komplett umgestaltet haben. Dafür haben wir dann irgendwie 50 Ecken, die am Rand des Platzes liegen, wo ein Rollstuhlfahrer eben nicht mit seinem Rollstuhl runterkommt, bevor er dann auf den barrierefrei angelegten schönen Platz kommt.
Warum ist das immer noch so?
Das ist eine gute Frage.
Du warst jetzt so lange in der Verwaltung und in den Ministerien. Das ist vielleicht schon interessant, warum diese Kultur in Deutschland so stark ist.
Ja, also ich sag mal, von den Instrumenten her, ich kann es jetzt aus der Planung sagen, weil bei mir in der Unterabteilung war eben auch die Städtebauförderung. Von den Instrumenten her ist das inzwischen in der Planung schon sehr stark flexibilisiert. Klar, man kann als Kommune einen Antrag stellen, man muss ja auch Eigenmittel einbringen, den öffentlichen Raum so umzugestalten, wie ich es eben gesagt habe. Aber diese Form, Experimente machen zu können im öffentlichen Raum, solange kein Verkehr dabei ist, der nicht aktiv ist. Also sobald ich Autos dabei habe, gehe ich in den Bereich des Verkehrswesens. Dort sind die Normen, nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, sondern auch die Normen, die DIN-Normen, die ganz banalen, Bananen sind die nicht. Das sind
die vielen vor allem.
Es sind unkontrollierte, nicht von demokratischen Instanzen kontrollierte Verfahren, die auf einmal rahmensetzend sind, die wahnsinnige Kostensteigerungen auch verursachen, neben den gesetzlichen Vorschriften. So, aber in dem im Bereich, ich kann es im Verkehrsbereich nur sagen, auch aus meiner kommunalen Zeit, aus der ersten Zeit im Ministerium, weil wir waren am Anfang mit Verkehr und waren wir mit Verkehr zusammen. Es ist natürlich auch so, dass die rechtlichen Anforderungen, also wenn ein Unfall passiert im öffentlichen Raum, jemand kommt zu Schaden, man kann nachweisen, dass die Regeln, also es ist entweder die Regeln nicht korrekt angewendet wurden, dann wird es für die Kommune und den verantwortlichen Amtsleiter sehr, sehr unangenehm. Wir sind ja ein Land der Rechtsschutzversicherung und es wird auch alles beklagt. Deswegen auch vieles der Bürokratie entsteht genau aus diesem Grund. Insofern ist es natürlich einfach ein Sicherheitsdenken auch für sich selbst. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ein flexiblerer Umgang mit diesen Vorschriften nur schwer zu erreichen ist, weil natürlich auch sehr viele Interessengruppen dahinter stehen, die das so beibehalten wollen. Man kann das machen, natürlich kann man es machen. Und man kann auch zeigen, wie man es flexibilisieren kann. Und man muss, glaube ich, auch, man muss ins Ausland schauen, um gute Ideen zu finden. Aber die Lösungen, die auf unser System passen, die müssen wir aus diesen Impulsen, die wir mitbekommen, schon auch selbst entwickeln. Das ist auch eine Aufgabe für unsere IBA. Mhm. Wir sind hier in einer Region, die natürlich auch international und national beachtet wird. Also die Metropole München ist ja nicht irgendwas. Und mit der Stärke dieser Region und auch der Qualität der Akteure hier, und das sage ich jetzt nicht, weil ich gerade in München oder in dieser Region sitze, war an einigen Stellen in Deutschland. Hier sind sehr viele extrem gute Akteure unterwegs, die genau wissen, was sie tun, extrem zielgerichtet arbeiten. Und mit dieser Kompetenz, die wir aus der Region haben, wollen wir natürlich auch über die Region hinaus Dinge verändern. Genau diese Rahmensetzung.
Mhm. Also das ist ein schönes Beispiel mit den DIN-Normen und den Haftungsfragen, die einen, wenn man sich tiefer mit der Sache beschäftigt, natürlich auch ein bisschen mutlos machen können, weil man natürlich gutes Verständnis hat für den Menschen im Referat für Stadtplanung, Verkehrsplanung, der am Ende den Kopf hinhalten muss. Das heißt, wie erlebst du da auch einen Wandel wirklich bei den Menschen in den Behörden, die jetzt sagen, wir brauchen mehr Mut, wir müssen uns das trauen und wir können uns nicht mehr hinter unseren Akten verstecken. Man redet ja oft von so einer Aufbruchsstimmung oder vor allem von vielen Workshops, die in Referaten und Ministerien gemacht werden, die den Menschen in der Verwaltung auch ein neues Denken und ein Trial-and-Error-Verfahren irgendwie nahelegen. Aber ich frage mich immer noch, ist das eher so ein theoretischer Wunsch oder gibt es da wirklich schon eine sichtbare Bewegung?
Das, was du gerade ansprichst, betrifft ja zwei Ebenen. Das eine ist eben die Frage, kann ich etwas entscheiden, ohne dass ich Angst haben muss, hinterher dafür im Wortsinne verhaftet zu werden. Ja, das ist ein Thema. Da kann ich sagen, in der Stadtentwicklung ist es einfacher. Die Stadtentwicklung ist eine informelle Planungsform. Sie hat keinen rechtlichen Rahmen. Es ist ein moderativer Prozess und da kann ich wirklich feststellen, jetzt aus meiner Sicht, ich habe mit vielen Kommunen auch zusammengearbeitet, wir waren ein außerordentlich kommunales Ministerium für die Bundesebene, also viel in Kooperation. Da kann ich sagen, da gibt es extreme Fortschritte. Es gibt Städte wie Ludwigsburg, die haben ihre Planungsverfahren sowas von den Füßen auf den Kopf und dann wieder auf die Füße gestellt. Das ist vollkommen irre. Die haben Kooperation betrieben und Beteiligung bis zu einem Punkt, wo man in der repräsentativen Demokratie fragen muss, die Verantwortung liegt bei den Stadträten, die konnten aber kaum noch frei entscheiden. Aber das war ein tolles Verfahren und inzwischen hat sich diese Stadtgesellschaft darauf eingespielt. Mhm. Und das ist ja nun eine Stadt, in der das nicht gilt, was ich vorhin gesagt habe, dass die Probleme so drückend waren, dass man nicht mehr weiterkam. Bei der Mobilität schon, aber an anderen Stellen nicht. Das ist umso schwieriger, je technischer der Bereich wird. Da können die Kollegen auch wenig dafür. Das andere, was du angesprochen hast, ist eine Frage der Unternehmenskultur. Ich es gibt ein hohes Maß an Frustration in Behörden, in vielen Behörden. Je größer sie sind, desto in der Regel desto ausgeprägter. Und zwar deswegen, weil hierarchische Strukturen automatisch dazu führen, dass Freiräume und Ideen eingeschränkt werden. Und wenn ich auf mein eigenes Berufsleben zurückschaue, ich hatte natürlich in Leipzig das Glück, dass die Dimension der Probleme dazu geführt hat, dass die Offenheit der politisch Handelnden extrem groß war, neue Lösungen auszuprobieren. Und die Frage der Unternehmenskultur ist halt auch in Ministerien ein Thema. Je mehr Hierarchieebenen ich habe und je mehr Leute, und ich meine, das ist ja so, wir weiten die Beschäftigung im öffentlichen Sektor extrem aus. Gut, das liegt an neuen Normen, das liegt an neuen Aufgaben, natürlich auch Integration, andere Sachen. Ja. Aber es liegt auch daran, dass es normal ist in jeder Organisation, je mehr Leute ich unter mir habe, desto wichtiger bin ich. Und wir haben lange Zeit beim Bund und hier auch in der Region, unterstelle ich es auch mal, ziemlich viel Geld gehabt. Und wir hätten beim Bund auch keine schwarze Null schreiben müssen, wir hätten tatsächlich Schulden abbauen können eine Zeit lang oder die Investitionen tätigen, die wir nicht getätigt haben. Und wir haben aber Personal aufgebaut. Und das ist ein Problem. Für mich ist es immer so gewesen, ich wollte und will es auch jetzt möglichst in einer Struktur arbeiten, wo die Leute gut beschäftigt sind, nicht bis ans Limit und bis sie nicht mehr können, aber gut beschäftigt sind, wo wenig Leerlauf entsteht. Und das ist so ein Punkt, den sehe ich schon, es entsteht Leerlauf oder man erfindet neue Verfahren und es gibt Vorgesetzte, die eben eine Vorstellung von Zusammenarbeit haben, die den kreativen, jungen Leuten, die ich in die Strukturen bringe, nicht die Freiräume gibt, ihre Ideen umzusetzen. Das ist so. Und das erfordert natürlich letzten Endes auch von denen, die da führen sollen, um das Wort mal zu gebrauchen, auch eine intellektuelle Offenheit. Die hat man nicht überall. Das ist einfach so. Aber im Grundsatz sehe ich schon, dass jetzt auch dass man jetzt auch anders über Sachverhalte nachdenkt und versucht, sie anders zu gestalten.
Und da kann die IBA auf jeden Fall, denke ich, auch so ein kleiner Jungbrunnen sein, der sich so über die Metropolregion berieselnd ergießt.
Also ob das jetzt, ich habe jetzt nicht von der Region gesprochen, dafür kenne ich die Strukturen in der Region nicht gut genug, noch nicht. Ich habe jetzt ganz generell gesprochen. Also was man hier in München schon auch sagen kann, ich bleibe jetzt mal tatsächlich in der Stadt München, hier werden Dinge schon auf eine interessante Art und Weise angegangen. Das ist die Qualität der Akteure, von denen ich gesprochen habe. Hier sind richtig gute Leute. Das finde ich deswegen spannend, weil ich natürlich aus einem Umfeld jetzt in Berlin komme, wo viele Leute sehr eloquent reden können, wo es aber manchmal etwas an der Erfahrung in der Umsetzung fehlt. Hier in München zieht extrem gute Leute an, auch in die Verwaltung. Das muss man ganz einfach sagen. Hier werden die klassischen Verfahren, ich kann es jetzt in dem Fall wirklich nur im Städtebau sagen, hier werden die klassischen Verfahren in der Qualität durchgeführt, die sich gewaschen hat. Natürlich hat man das Problem, dass in dieser Stadt ein Druck auf den Wohnungsmarkt herrscht und man ohne private Investoren auch nicht weiterkommt. Und trotzdem werden hier, nicht alles ist perfekt, aber hier werden teilweise extrem gute Ergebnisse erzielt und auch die sozialen Ansätze, die man fährt, auch wenn die Mieten trotzdem hoch bleiben, sind wirklich gut.
Und wenn man jetzt eben ein bisschen genauer schaut, die Projekte, die 124, die jetzt eingereicht wurden, Welche Problemstellungen haben sich schon ergeben und kannst du vielleicht so ein paar Beispiele jetzt mal aufs Tablett bringen, was sich die Münchner vorstellen können, was jetzt sich wirklich verändert, welche Projekte könnten denn in die Umsetzung kommen?
Also über die Münchner Projekte, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich jetzt gar nicht so gerne reden. Wir haben sehr viele Projekte mit einem sehr hohen Standard in der Durcharbeitung aus München. Wir haben natürlich auch Projekte aus der Zivilgesellschaft, aber die Münchner Projekte haben natürlich logischerweise immer die Ausgangssituation einer hochverdichteten, München ist die am dichtesten besiedelte Stadt in Deutschland, einer hochverdichteten, unter langer Zeit schon hohem Wachstumsdruck stehenden Stadt. So. Wir haben städtebaulich sehr gute Beispiele. Wir sind jetzt auch in den Diskussionen mit den Projekten. Ich würde es mal gerne generell sagen, was für Typen von Projekten wir eben haben. Wir haben einerseits die wirklich baulichen Projekte, die im Zusammenhang mit der Erneuerung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur stehen. Ich meine, unser Hauptbahnhof ja ein gutes Beispiel dafür, ja. Der ja nun nicht irgendwo auf dem Mars steht. Wir sind ja auch nicht weit weg von ihm, sondern in einem Umfeld im Prinzip auch jetzt und schon in Vergangenheit und auch in Zukunft immer wirken wird. Und das sind die Projekte, die die großen Bausteine konventioneller Planung betreffen. Das haben wir hier in München, das haben wir in Freising, wo gleichzeitig noch so ein Ansatz ist von vornherein, eine Brücke zu schlagen zwischen unterschiedlichen Teilräumen in der Stadt und unterschiedlichen Mobilitätsformen auch einzubeziehen. Das ist klar, bei so einem wichtigen Knoten wie Freising in einem ländlichen Raum ist es wichtig, dass man auch die Multimodalität beachtet. Also wir haben viele Projekte, die sich auch eben mit Multimodalität beschäftigen. Wir haben Projekte, kleine Projekte, die sich mit der Frage beschäftigen, wie eben Menschen im Alter länger mobil gehalten werden können. Also sei es ein Projekt, das sich damit beschäftigt, ob man, wie es in Holland sowas schon lange üblich ist, dass man auf breiten Fahrradwegen eben auch drei Räder hat, wo Senioren länger sicher fahren können. Das geht dann auch nicht unendlich. Also die Mobilität im Alter zu fördern, das sind so die kleineren Projekte auch, ich sag mal, kooperative Formen der selbstorganisierten Mobilitätsabläufe. Ja, also eine, kennt man ja alles schon, aber WhatsApp-Gruppen, die eben im Prinzip die Mobilität in einer, wo ein Straßenschild, ein Haltestellenschild steht, wo ein Barcode drauf ist und diese Haltestelle organisiert sich halt quasi selbst über die Bürgerschaft. Das sind spannende Projekte. Wir haben Projekte, die tatsächlich eher in einem Planungsraum bewegen, also eine klassische städtebauliche Aufgabe, wo man in dem Fall aber tatsächlich einen Raum umgestaltet, um ihn in einer mobilitätsfreundlicheren Struktur, das heißt mobilitätsfreundlicher, man bringt die Nutzung näher zusammen. Je näher eine Nutzung, beieinander liegen, desto weniger Aufwand muss ich für die Befriedigung meiner Grundbedürfnisse treiben. Klar.
Mobilitätsvermeidung im Grunde.
Genau. Verkehrsvermeidung, sage ich mal. Mobil sollen die Leute sein, aber Verkehrsvermeidung, eigentlich so das klassische Bild, die europäische Stadt, ja, nutzungsgemischt. Ja, in Wirklichkeit haben wir in den letzten, 70 Jahren dran gearbeitet, sie etwas amerikanischer zu machen und die Nutzungen zu trennen. Vielleicht muss man eher über die klassische arabische Stadt nachdenken, die ja extrem nutzungsgemischt ist. Also die Nutzungsmischung wiederherstellen, der Blick nach Paris lohnt sich. Ein Label, unter dem man da arbeitet, Anne Hidalgo mit der 15-Minuten-Stadt, dieses wissenschaftliche Label eben politisiert hat und damit auch sehr gut vorankommt in der Stadtumgestaltung. Das sind Themen, also wie kann ich in Zukunft mit dem, was sowieso passiert, wir werden neue Stadtteile bauen und dann sollten die aber auch so organisiert sein, dass ich möglichst wenig Verkehr brauche, um meine Mobilitätsbedürfnisse zu befriedigen. Das sind auch Projekte, die eingereicht wurden. Dann gibt es auch ganz kleine Projekte, einfach teilweise technische Vorschläge. Das werden vielleicht keine IBA-Projekte werden, weil ihnen die Strahlkraft fehlt. Das muss man sehen, aber es sind trotzdem gute Ideen, mit denen wir versuchen werden, auch weiterzuarbeiten.
Das Thema Parkraum ist wahrscheinlich ja auch oft ein Thema. Ja. Wir haben oft jetzt über fließenden Verkehr geredet. Ist das auch ein großer Aspekt in den aktuellen Projekten?
Es ist auch in den aktuellen Projekten ein Aspekt und das ist relativ klar, dass das ein Aspekt ist, der natürlich ganz klar eine Verteilung in die Städte hat. Ich muss im ländlichen Raum, in den kleineren Orten nicht so viel über Verkehr und seinen Platz nachdenken wie in den Städten. Aber natürlich spielt es eine Rolle und das läuft eben unter der Überschrift, den öffentlichen Raum, ich sage es mal, sinnvoller zu nutzen, als man es im Moment tut. Mhm. Und das heißt nicht, dass man im Prinzip das Auto zurückdrängt, aber man muss es intelligenter einsetzen. Ich glaube, das ist schon etwas, was viele Menschen auch sehen. Ja? Und ich kann das selbst jetzt auch sehen. Mit Carsharing-Ansätzen kommt man ziemlich weit in dieser Stadt. Und da ist es nicht unbedingt notwendig, ein eigenes Auto da stehen zu haben. Ist übrigens auch billiger, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, aber ein wichtiges Thema, wenn ihr die Menschen mitnehmen wollt. Ja. Wir sehen ja, bei keinem Thema gibt es so viel Aufregung wie beim Thema Parkplätze oder beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn in einer Stadt was verändert wird. Das heißt, die IBA wird auch irgendwo mit der Stadtgesellschaft viel Kommunikation pflegen müssen.
Ja. Also wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir nicht antreten. Wir müssen die Formate entwickeln. Wir können natürlich, das muss man auch klar sehen, also die, wir müssen auf die gehen, die in Initiativen arbeiten. Aber nicht jede Initiative, die bürgerschaftliches Engagement darstellt, ist rein altruistisch. Wir haben natürlich sehr viele, die als Interessengruppen ihre Interessen durchsetzen wollen. Aber auch mit denen müssen wir ins Gespräch kommen. Die, das Ziel, das wir haben sollten, das schaffen wir nicht in der gesamten Region. Wir haben nicht den Zauberstab, aber das Ziel, das wir haben sollten, ist Kommunikation miteinander, und zwar zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften, durchaus zwischen Ingolstadt, Augsburg, Rosenheim, München und den Umlandgemeinden zu verbessern, aber auch zwischen den Akteuren untereinander. Und im Moment erleben wir natürlich eine Situation, wo diese, wo beide Richtungen, ich sag mal, die gehen wir mal aufs Auto. Also die Pro-Auto-Gruppe, ja, und die Anti-Auto-Gruppe radikalisiert sich in einer Form, die halt, ja, wir haben jetzt Klimakleber gehabt, wir haben Leute, die eben über gewisse politische Parteien jetzt ihre Interessen sehr stark verbreiten, wenn sie Pro-Auto sind und wo das Abwägen der Argumente nicht mehr stattfindet. Das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Mhm. Ihr habt aber ja noch eine relativ kleine Truppe mit der IBA. Wie viele Menschen seid ihr jetzt in der Gesellschaft?
Wir sind jetzt in der IBA 9.
Ja.
Aber da ist schon ein Werkstudent dabei. Wir werden etwas wachsen, aber wir werden nicht endlos wachsen. Ich habe ja auch schon gesagt, ich möchte lieber ein gut beschäftigtes Umfeld haben, betrifft mich auch, als irgendwie Leerlauf. Es hängt aber auch davon ab, wie wir berufen jetzt das Kuratorium. Der Aufsichtsrat hat meiner Liste zugestimmt. Ich bin jetzt auch gerade in den letzten Abstimmungen. Das Kuratorium wird die Institution sein mit unterschiedlichen Fachwelten, die es abbildet, das uns bei der Auswahl der Projekte berät, bei der Definition der Exzellenzkriterien. Und mit diesem Kuratorium werden wir an den Projekten arbeiten, und das ist dann praktisch auch der, das Kuratorium ist paritätisch, also im Vorschlag genau gendermäßig 50-50, was mich echt gefreut hat, weil das ist, es gibt natürlich auch Vorgaben, es war in dem Fall keine Vorgabe, ob es total 50-50 ist, wenn nach den Zusagen, weiß ich nicht, aber es ist regional und überregional auch 50-50. Und wir werden versuchen, natürlich ganz klar in diesen Projekten auch diese Erfahrungen einzubringen und die Projekte da weiterzuentwickeln.
In dem Kuratorium ist dann auch Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft oder ist es Politikverwaltung?
Nein, also es ist also was man nicht machen muss, ist eine internationale Bauausstellung zu organisieren und die kommunale Ebene nicht ausreichend einzubinden. Das heißt, wir werden mit dem Deutschen Städtetag und dem Bayerischen Landkreistag Vertreter drin haben, die wissen, wo bei den Kommunalen der Schuh drückt, die aber auch, das sind alles Persönlichkeiten, die schon herausgehoben in ihren jeweiligen Positionen sind. Ich freue mich auch, dass ich bis jetzt fast nur Zusagen habe. Und das ist das, was die Verwaltung abbildet. Wir haben Leute drin, die eben auch aus der Forschung kommen. Das ist auch okay. Gerade in der Planung ist die Forschung meistens angewandt. So ist es auch bei den Forschern, die wir aus der Mobilitätsbranche haben. Aber wir haben auch ganz einfach Leute, die Dinge umsetzen. Also ganz, ganz normal hands-on arbeiten. Mhm. Wir reden über Mobilität. Wir sind in einer Autoregion. Da haben wir natürlich auch Vertreter daraus. Wir können uns natürlich nicht instrumentalisieren lassen. Das werden wir auch nicht tun. Aber wir wollen die unterschiedlichen Einflüsse in unserer IBA einbinden. Und das ist nicht, Verwaltung ist eigentlich vollkommen, ehrlich gesagt, ist Verwaltung völlig unterrepräsentiert, genau genommen. Wir haben einen amtierenden Planungsbürgermeister aus einer Großstadt außerhalb der Region, aus Frankfurt. Und ich wüsste jetzt gerade gar nicht, will ich jetzt nicht lügen? Das will ich sowieso nie. Man macht es manchmal, aber ich will es eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir haben keinen aktiven Außer man nimmt die Verbände auch als Kommunen, dann haben wir drei.
Ja, weil ansonsten, okay, die Verwaltung kommt ja danach ins Spiel. Jetzt soll man ja erstmal frei denken in diesem Kuratorium.
Die Verwaltung ist bei uns natürlich logischerweise ebenso wie die kommunale Politik schon durch unseren Aufsichtsrat in die Gesellschafterversammlung stark vertreten. Ne?
Auch schon. Und dieses Kuratorium hat dann die Aufgabe, Projekte auszuwählen. Und in welchem Zeitraum wird dann das erste Projekt gekürt, was sich wirklich dann auch als IBA-Projekt bezeichnen darf?
Also es gibt drei Phasen. Es gibt also die Projekteinreichenden, die wir ja auch auf dem Tag der IBA-Projektideen am 10. Dezember letzten Jahres darstellen konnten. Übrigens eine sehr gute Veranstaltung, weil wir eine wahnsinnige Resonanz hatten. Wir hätten 700 Leute zulassen können, es ging leider nur 500. 499 genau genommen.
Es war auch eine super Stimmung im Grunde, eine gute Energie. Man hat auch da schon mal einen Daseinsgrund erlebt einer solchen IBA, selbst wenn man keine großen Gelder hat, die man verteilen kann und keine Gesetze selber verändern kann, sieht man, wie wichtig dieser Netzwerkmoment sein kann, wie man Veränderungen da wirklich gespürt hat, die im ganzen Raum erlebbar war.
Ja. Das Spannende ist ja, dass wir genau dieses Verfahren auch gewählt haben, damals bei der nationalen Stadtentwicklungspolitik, einfach der Community einen Ort zu geben, wo man sich auch verbindet und wo man sich austauschen kann. Das waren damals sind immer noch die Bundeskongresse der nationalen Stadtentwicklungspolitik, und so ähnlich ist der Tag der IBA-Projektideen auch gewesen. Dort haben wir alle Projekte, alle Einreichungen auch eingeladen. Da ist keine Qualitätskontrolle, das ist sowieso nicht unsere Aufgabe, aber es fanden Gespräche mit allen Projekten statt. Das war übrigens auch, also die Kolleginnen haben sich da, gerade weil das Team zu der Zeit nur aus 6 Leuten bestand noch, also wir sind jetzt erst am 1. Januar noch etwas gewachsen, also es war schon ein echter Marathon.
Speed-Dating war das, gell?
Naja, es war schon so, das war für jedes Projekt natürlich die Vorbereitung für das Gespräch für 126, also es waren 121, mit denen wir gesprochen haben, für jedes Gespräch mindestens eine halbe Stunde, um zu verstehen, was hinter der Idee steht, weil das liest man halt auch nicht mal aus dem Antrag. Ne? Mit diesen Projekteinreichungen arbeiten wir jetzt erstmal. Dann wird das Kuratorium Ende Februar zusammenkommen und wird mit uns die Exzellenzkriterien besprechen. Also was ist das Raster? Wir arbeiten natürlich im Moment an den Projekten, ist ja klar. Aber was ist das Raster, das wir echt auflegen? Was ist aus der Sicht der unterschiedlichen Akteure aus der Mobilitätsplanung, aus dem Landschaftsplanungsbereich, aus dem Verkehrsbereich, aus dem Bereich, jetzt ich sag mal Verwaltung, was sind die Kriterien, die man anlegen muss, damit man sagen kann, ein Projekt ist für das inhaltliche Ziel und für die Region besonders hilfreich. Und wir arbeiten mit diesen Projekten dann eben auch daran, sie werden dann sogenannte IBA-Kandidaten. Wir werden dann mit diesen Kandidaten verstärkt zusammenarbeiten. Wer IBA-Kandidat ist, ist jetzt mal meine Prognose. Ich weiß nicht, ob das so kommen wird, wird auf jeden Fall von uns auch in irgendeiner Form unterstützt, um eine Unterstützung für sein Projekt zu bekommen. Ob es ein IBA-Projekt wird, wird man am Schluss dann sehen. Und dann wird Schluss, und ob wir das in diesem Jahr schaffen, bin ich mir nicht ganz sicher, wird ein IBA-Projekt, werden IBA-Projekte stehen. Mhm. Diese Projekte werden sehr unterschiedlich sein. Wir werden so die Quick Wins, also was schneller läuft als 10 Jahre haben. Wir werden die Projekte haben, die vielleicht auch über die 10 Jahre hinausschauen. Diese Projekte werden wir begleiten. Der Projektaufruf für die internationale Bauausstellung ist offen. Das heißt, auch jetzt kann man Projekte einreichen. Das heißt, diese Liste ist nicht abschließend. Und ich würde mal sagen, also unsere Kollegen von der internationalen Bauausstellung in Stuttgart, die noch 2 Jahre läuft, 2022 sehr baulich bezogene Projekte. Wir werden mehr haben. Da bin ich mir relativ sicher. Und zwar nicht, weil wir besser wären als Stuttgart, überhaupt nicht, sondern weil wir einfach wir haben unterschiedliche Dinge, die Projekte bei uns werden können. Es geht um Governance, es können auch Prozesse sein, die wir als IBA-Projekt begleiten.
Aber im Grunde haben wir jetzt irgendwie die verschiedenen Stufen durchgespielt. Wir haben verstanden, dass es, was die Aufgabe des Kuratoriums ist und dass es die Kandidaten gibt, die im Grunde dann auch mehr oder weniger Partner der IBA sein werden mit ihren Projekten.
Vielleicht noch ein Wort zum Kuratorium. Das Kuratorium ist auch so ausgewählt, es bringt uns nicht nur Einsichten, die wir selbst nicht haben. Es ist nicht nur so gewählt, und da sind einige Leute dabei, die kenne ich gut genug, die werden uns sagen, wenn wir uns im Detail verlieren, und das wird passieren. Also man verliert sich immer mal im Detail. Die werden uns sagen, nee, so macht das keinen Sinn. Ja. Es wird international auch sein. Wir werden eine Kuratoriumssitzung im Jahr haben, wo wir internationale Gäste dazu holen. Langfristig, da lege ich sehr großen Wert drauf, werden wir auch den internationalen Bereich in dieser IBA, sondern das Stärken, aber nicht aus dem Geld, das uns Gesellschafter geben und nicht, bevor wir nicht in der Region schon Effekte erzielt haben. Also ich will wissen, vor allen Dingen eine in der Region verwurzelte Sache, aber das Internationale ist entscheidend, um neue Einsichten zu bekommen. Und wir sind halt eben Deutschland, ne? Und in Deutschland, wir haben jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen, ist alles etwas zu Tode reguliert manchmal und wir müssen halt auch die Wege mal uns anschauen von Leuten, die schneller sind als wir oder von Situationen, in denen Probleme, mit denen wir zu tun haben, auch schon lange bekannt und bearbeitet sind. Ja. So, das ist.
Wohin schaut ihr da so?
Na, also ich sag mal, interessanterweise ist Lateinamerika bei Mobilitätsthemen durchaus spannend. Ich habe schon vor, wann war das, 2012 zum Beispiel, Jaime Lerner, den damaligen Bürgermeister von Curitiba, bei einem Kongress gehabt, der in Brasilien, in einer Stadt mit 500.000 Einwohner in Brasilien, den öffentlichen Raum massiv umgestaltet hat. Er hat sich nicht von großen führenden deutschen Firmen U-Bahn-Systeme verkaufen lassen, sondern hat ein BRT, also ein Bussystem aufgebaut, ein Expressbussystem. Dafür hat er Straßen zurückgebaut. Und ich werde nie vergessen, wie Jaime Lerner auf diesem Kongress 2012 wohlgemerkt sagt, ja, dann haben ihm Leute gesagt, ja, wie das gehen würde. Das Auto könnte jetzt nicht mehr vor der Tür parken. Da hat sie gefragt, ja, wenn du einen Schrank kaufst und der passt nicht in deine Wohnung, dann stellst du ihn doch auch nicht auf die Straße. Ja? So, und das und die haben dort zum Beispiel angefangen, Seilbahnen als ÖPNV-System zu nehmen in Medellin. Das habe ich erlebt in einer Stadt, die mal Kriminalitätshauptstadt war. Die haben mit diesem Seilbahnsystem in dieser topografisch sehr herausfordernden Stadt und sehr tief eingeschnitten unten im Tal eine S-Bahn, haben die im Prinzip die Erschließung der in den Hängen liegenden Favelas gesichert. Sie haben die Stationen zu Infrastrukturhubs gemacht und über diese bessere Erschließung, die für die Menschen eine echte Erleichterung war, auch den Diskussionsprozess in diesen Quartieren angefangen, in denen eigentlich die Kriminalität geherrscht hat. Also es klingt jetzt alles so rosarot, aber es gibt in Lateinamerika Ansätze, die man sich anschauen kann, die übrigens von diesen Pionierstädten inzwischen auf den ganzen Kontinent und bis nach Afrika rübergegangen sind. Wir merken das nur nicht in Deutschland.
Mhm. Ja, taucht nicht oft auf. Es wären immer nur Kopenhagen oder Singapur.
Richtig. Und ja, Singapur natürlich. Also in Kopenhagen kann man nehmen. Der Däne als solcher hat keine Tendenz zum totalitären Staat. Zumindest jetzt noch nicht in Singapur. Muss man ja schon wieder ganz genau gucken, was dort passiert und welche Instrumente angewendet werden. Wir sind eine plurale Demokratie, das sollten wir möglichst auch bleiben. Und insofern müssen wir uns auch mit dem, was wir tun, in dem Rahmen bewegen und ihn möglichst auch stärken. Partizipation zeigt, dass sich was verändern kann. Und das wollen wir natürlich auch fördern.
Und die Veränderung muss aber bei der IBA nicht unbedingt so sein, wie sich vielleicht viele denken. Es geht hier um die Zukunft der Mobilität, dass ihr jetzt lauter Flugtaxis baut. Taucht denn das Flugtaxi in einem IBA-Projekt eigentlich auf, das viel zitierte?
Ja. Nicht nur in einem.
Ah, in mehreren. Mhm. Konkreter? Du willst nicht auf einzelne Projekte eingehen.
Ich möchte auf einzelne Projekte deswegen nicht eingehen, weil wir natürlich, ich möchte kein Projekt benennen, das hinterher kein IBA-Projekt wird. Mhm. Und vor allen Dingen möchte ich auch uns den Freiraum halten, das beanspruche für uns, dass wir über die Projekte mit unseren Kuratoren reden, sobald es soweit ist.
Sehr gespannt können wir sein, was sich da in den nächsten 10 Jahren ergibt.
Das
und
bin ich auch.
Zumindest ist das mal echt ein langer Prozess. Und das, was sonst oft bedauert wird, dass Projekte angefangen, angestoßen und dann alleingelassen werden, das kann man jetzt einer IBA nicht vorwerfen, wo man sich wirklich 10 Jahre an die Hand nimmt.
Ja.
Und von daher ist die Erwartungshaltung natürlich zumindest bei mir auch groß, dass wir hier wirklich sichtbare Veränderungen in der Stadt erleben dürfen. Und wieder mal ist München ein Glücksfall, dass wir eben, wie von dir schon geschildert, hier in dieser Stadt leben, in der so viel Wissenschaft und so viel Wirtschaft gepaart mit, wie wir heute gelernt haben, auch Verwaltungsexzellenz vorhanden ist, dass wir hoffen, dass da wirklich was rauskommt und auch zuversichtlich sein können. Danke, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Und die letzte Frage, die letzten zwei im Grunde, die ich noch mitgeben möchte und womit wir immer schön abschließen können, ist vielleicht bei dir auch ganz interessant. Das ist zum einen diese Superpower-Frage. Ja, weil wir haben ja immer das Problem, wie wir schon geschildert haben, bei uns war jetzt viel das Thema DIN-Normen oder sowas. Welche Superkraft würdest du dir wünschen, um die Transformation in München oder auch allgemein voranzubringen, um die Veränderung, die du vor Augen hast, schneller zu erreichen, wenn du jetzt mal ein kleiner Comicheld bist?
Okay, Superpower Comic halt. Ja, also ich sag mal so, das wird dich vielleicht etwas überraschen. Das ist nicht die Superpower, irgendwie alle Normen umzuschmeißen oder sonst irgendwas. Ich würde mir wünschen, dass es erreichen könnte, dass Menschen, die Dinge bewegen wollen, einander besser zuhören können. Denn wir haben eine ganz extreme Verkürzung der Wahrnehmungsschwellen in den letzten Jahren. Und meistens reicht ein Reizwort, und zwar, das ist, nehmen wir Klimakleber versus SUV-Fahrer zum
Beispiel.
Nehmen
wir das Wort Parkplatz.
Nehmen wir das Wort Parkplatz. Dass man gemeinsam mal darüber diskutiert, wie man eine Lösung besser machen kann. Das eine ist immer verbieten. Ja, das ist Quatsch. Das bringt auch nichts. Ich muss Angebote machen. Dazu muss ich zunächst mal bereit sein, dem anderen zuzuhören. Mhm. Und diese Fähigkeit hat im Lauf meiner beruflichen Laufbahn eher abgenommen. Mhm. Social Media getrieben, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also das wäre die Superpower, die ich mir wünschen würde. Und weil es geht am Ende mit dieser IBA auch darum, das habe ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir müssen die Governance auch verändern. Und das kann ich nur, wenn man miteinander redet, und zwar richtig.
Mhm. Sehr schön. Also im Grunde wirklich die Menschen wieder zu einem Miteinander zu bringen, die Argumente auszutauschen im feinsten Habermaschen Sinne auf dem Weg zur Wahrheit. Und demnach auch vielleicht gleich die Buchtipps, Linktipps, hast du Podcast-Tipps, hast du was mitgebracht, wo wir außer auf der IBA-Seite, deren Domain wir noch gar nicht genannt haben, aber die wird in den Shownotes verlinkt, iba-münchen.de wahrscheinlich? iba-m.de. Was sollte man noch lesen, wenn man sich für den Stadtumbau interessiert und so tief drin ist wie du? Oder so tief reinkommen will
wieder. Also ein Buch, das, auch wenn es inzwischen ein bisschen abgedroschen ist, ist Cities for People von Jan Gehl. So heißt es, glaube ich. Ich hoffe, dass ich das falsch zitiert habe. Ja. Das Städte für Menschen heißt es, glaube ich, im Deutschen dann auch, ne? Ja, genau. Das ist deswegen gut, weil es zeigt, dass manche Lösungen sehr viel einfacher umzusetzen sind, als man glaubt. Wie gesagt, da würde ich mir noch wünschen, dass man auch den anderen Teil der aktiven Mobilität etwas mehr denkt.
Den Fußgänger noch mehr.
Ja, weil nehmen wir den Model Split, die meisten Wege, die wir zur Befriedigung unserer Grundbedürfnisse machen, gehen, sind eben zu Fuß, ist mehr als die Hälfte, ne? Soweit ich es weiß. Aber da möchte ich mich nicht verhaften lassen. Das andere, was mich so jetzt eher als Stadtentwickler und jemand, der mit einem komplexen Problem eben auch umgehen musste, ein sehr gutes Buch war von Doug Saunders, The Arrival City. Das war einfach die Frage, wie wir in unseren Städten im Augenblick damals 2015, aber er hat das Buch schon wesentlich früher geschrieben, mit der Frage umgehen, wie wir einerseits Immigration organisieren und wie wir Integration schaffen können, wo er auch klare Grenzen aufzeigt, was möglich ist im Bereich der Integration und was man an Nicht-Integriertheit zu akzeptieren hat. Wenn man das so will, man muss nichts akzeptieren, man kann das ändern, aber natürlich, das ist ein Buch, das ein komplexes Thema gut beleuchtet und da gibt viele andere Bücher, die man irgendwann mal gelesen hat.
Aber hier unseren Jan Gehl, wer den noch nicht gelesen hat, ist eine weitere Nennung hier im Podcast. Holt euch das Buch mal. Und
wie oft wurde der schon genannt, wenn ich fragen darf?
Wahrscheinlich von jedem Dritten so.
Ja, klar. Nein,
aber ist ja auch logisch. Aber ist schon.
Wir hatten ja auch den Christian Billertsen, der ja auch bei ihm im Umfeld lange gearbeitet hat als Keynote Speaker für unseren Tag der IBA-Projektideen. Da hat man ja auch gesehen, wozu diese Denkschule eben auch führt und zu Lösungen, die eben tatsächlich in die Zukunft gedacht sind. Und das ist das, worum es geht. Ich meine, wir werden im Laufe dieser IBA mindestens einen, vielleicht sogar zwei technologische Umbrüche sehen. Also wir werden andere Mobilitätsmöglichkeiten haben in 10 Jahren als heute. Und wir hatten vor 10 Jahren zum Beispiel kein Carsharing über mobile Anwendungen oder zumindest war es erst am äußersten Anfang. Und das ist das, wir müssen uns mit Literatur beschäftigen, die uns auf das Unerwartete vorbereitet.
Das ist ein guter Schlusssatz. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Unerwarteten. Danke fürs Dabeisein und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, sehr interessant.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.